Kultur laut. Der Podcast der Wachau Kultur Melk, eine Gesprächsreihe über Kunst, Kultur und Themen, die uns bewegen. Heute als Start, laut und leise, welche Rollen spielen wir, wann und wie? Mein Name ist Alexander Hauer. Als künstlerischer Leiter und Koordinator darf ich die Inhalte und das Programm der Wachau Kultur Melk mitgestalten und so auch diesen Podcast aus der Taufe heben. Wir wollen dabei Themen beleuchten, die uns bewegen, die uns in der Arbeit einfach wirklich motivieren, die für viele interessant sein könnten. Wir wollen Hintergründe erforschen und manche Denkanstöße suchen, Fragen stellen an Menschen, die uns etwas zu sagen haben und die uns eben auch bewegen. Für diese erste Folge, die ja für einen selber auch immer so besondere ist, habe ich zwei Persönlichkeiten gefragt, dass sie mir beistehen und uns Fragen beantworten. Zwei Persönlichkeiten von Bühne und Film, zu denen ich glücklicherweise schon lange eine vertraute Freundschaft, eine freundschaftliche Vertrautheit haben darf. Danke, dass ihr hier seid, Ursula Strauß.
Dankeschön für die Einladung, lieber Alexander.
Und danke, dass du hier bist, Josef Harder.
Sehr gern.
Liebe Uschi, lieber Josef.
Ja.
Ich suche zuerst einmal einen gemeinsamen Ausgangspunkt, der uns ja alle drei irgendwie eint. Wir sind alle drei
ins Stift gegangen,
in Melk in die Schule gegangen. Der Josef und ich haben da auch noch maturiert. Ich bin ja fast das Scharnier, nämlich auch altersmäßig fast dazwischen. Man kriegt dann mit, wie ich euch gefragt habe, es gibt da so eine Wertschätzung und eine Neugier aufeinander, auch da eine schöne Vertrautheit. Die Frage ist für mich gleich einmal so zum euch ein bisschen kennenlernen für dieses Thema. Ihr seid beide schon in der Schulzeit eigentlich mit auf der Bühne gestanden. Wer oder was war so ein Ausgangspunkt, eine Initialzündung, in diesen Beruf zu gehen? Josef?
In den Beruf gehen, das wollte ich gar nicht, also dass das ein Beruf ist, weil ich habe eigentlich mir gedacht, ich wäre flotter Deutschlehrer, der viel Theater spielt mit den Schülern und einmal im Jahr zu Fasching dann ein kleines Kabarettprogramm aufführt. Das war eigentlich, und dann irgendwann, da war ich dann schon Student, irgendwann ist es dann so immer mehr waren das Kabarett und das Studium hat mich immer weniger gefreut. Also ich bin so reingerutscht und entschieden habe ich mich gar nicht dafür so richtig. Außer irgendwann, glaube ich, so 1985 habe ich in Salzburg ein Stier gekriegt, da war ich im Fernsehen. Da habe ich dann meinen Eltern gesagt, dass ich jetzt Kabarettist bin und die haben das dann erleichtert geschluckt.
Also es ist ja ohnehin die Frage, kann man sich diesen Beruf überhaupt aussuchen, überhaupt seine Tätigkeit überhaupt, oder ist man ohnehin, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch vielleicht, aber ist man ohnehin so ein bisschen getrieben? Uschi, wie war das bei dir?
Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, dass ich, seit ich denken kann, den Beruf in mir spüre oder in mir trage. Und das natürlich ohne zu wissen, dass ich das tue, weil man das ja, ich komme vom Land, Böchlern ist ja 4.000, 5.000 Einwohnergemeinde. Und wir haben damals nicht diese Fördermöglichkeiten gehabt, die es jetzt schon überall gibt, dass man Workshops machen kann und Tanzen und Gesang und alles, was so dazugehört. Das habe ich als Kind eigentlich nicht gehabt. Ich war halt bei der Jungschau und bei den Pfadfinder und habe so alles ausgenützt, was es so gab an Angebot am Land. Und ich habe das immer, für mich war das einfach immer der größte Anziehungspunkt, in Geschichten zu flüchten fast. Und mir andere Identität zu erarbeiten oder zu erspielen. Und das hat ganz viele verschiedene Gründe. Einerseits eben, dass dieser Beruf schon immer in mir gewohnt hat. Andererseits war das getrieben von einer ganz großen Unsicherheit und die aber natürlich als viertes Kind oder von mit drei Brüdern aufgewachsene nach außen nie sichtbar sein durfte, weil wenn ich die nach außen gezeigt hätte, wäre ich, glaube ich, heute nicht mehr am Leben. Aber die Schüchternheit war halt ganz stark in mir drinnen Und das war so mein Antrieb. Und irgendwie habe ich immer gemerkt, dass ich mir auf der Bühne oder beim Ausdruck von oder beim Suchen von anderen Figuren sicherer fühle als in der Realität. So, und so ist das losgegangen. Und dann habe ich das verdrängt und versteckt. Und mit einem gewissen Alter, ich glaube so mit 16, 17 ist es dann, ist dieses Monster, oder Monster, es ist ja eigentlich, Monster ist es ja, oh ja, es ist ein bisschen ein Monster und ein bisschen eine Prinzessin, was da in einem schlummert. Dieser Beruf hat ja viele Facetten und die haben sie dann halt wieder gemeldet und dann ist es losgegangen. Dann habe ich dich getroffen.
Über deinen Bruder und seither mögen wir sie. Das ist sehr.
Ich möchte übrigens sagen, dass ich als Achtjährige beim Josef im Stift im Kabarett war. Und ich mich noch ganz genau daran erinnern kann, dass alle so wahnsinnig gelacht haben. Und ich bin ja nur mitgekommen, weil ich nicht allein daheim bleiben habe dürfen. Also niemand ist davon ausgegangen, dass ich einen vergnüglichen Abend haben werde. Aber ich habe einen vergnüglichen Abend gehabt, weil alle, weil das Publikum so begeistert war, dass mir das mitgerissen hat, obwohl ich kein Wort verstanden habe von dem, was er gesagt hat. Das war meine erste Begegnung mit Josef.
Ich finde es ja sehr schön, dass bei dir die Uschi hatte ganz regulär die Schauspielschule gemacht. Bei dir steht dann, wenn man ein bisschen googelt, so deine ersten Programme hast du in Gasthöfen und in der Wiener Fußgängerzone gespielt, was ja einfach eine, wird wahrscheinlich so sein, ja, aber auch ein spannendes Hineingleiten in diesen Weg finde.
Glaubst du, ich tue mir Biografie ein bisschen romantisch
gesprochen? Nein, aber wer weiß, wer welche Einträge macht. Das war nicht damit. Die Uschi hat gesagt, es hat sie immer gereizt, in fremde Personen zu schlüpfen oder Fluchtpunkte zu, oder in Geschichten zu flüchten, vielleicht Ankerpunkte zu haben.
Ja, und auch andere dadurch besser zu verstehen. Das kommt nämlich auch dazu.
Ist das der Reiz, andere besser zu verstehen oder sich selber besser zu verstehen, weil man in fremde Personen schlüpft?
Ich glaube, was die Uschi vorher nämlich gesagt hat, war das erste Wort, was sie gesagt hat, war Flucht. Flucht vor dem normalen Leben. Und das hat sich sicherer fühlt auf einer Bühne mit einem Text, den man hat und man weiß, wie die Geschichte ausgewirkt und alle Emotionen oder wenn du hinfallst oder wenn es dir schlecht geht oder wenn du versagst, dann ist das ein großer Moment vor dem Publikum. Das heißt, das ist eine totale Umwertung der Werte. Du kannst wütend sein, du kannst weinen, du kannst dich auf den Boden hauen und je besser du quasi nicht funktionierst auf einer Bühne, nach den Kategorien des normalen Lebens, also je mehr du dort ein Versager bist oder ein Bösewicht oder irgendwas Interessantes halt, umso mehr Lob kriegst du, wenn du das auf einer Bühne machst. Ich glaube, das ist, glaube ich, bei mir der Grund auch gewesen, warum ich mich auch viel sicherer gefühlt habe auf einer Bühne, wenn ich im Seminar beim Theaterstickel oben war oder da hat es dann wirklich auch Faschingsfeiern gegeben, wo man schon als 12-, 13-Jähriger die ersten Szenen gespielt hat zur Unterhaltung am Faschingsdienstag. Und da habe ich auch gemerkt, also erstens, dass es viel besser kann wie Fußball, mit Abstand besser. Und zweitens, dass ich mich viel sicherer fühle, wie wenn ich in der Schule eine Prüfung habe und den Text dann lieber lerne.
Darf ich dazu, ich finde total schön, was du gesagt hast, weil das trifft total auf den Punkt, diese Angst zu verlieren vor der Unberechenbarkeit des Lebens, weil die Geschichten, mit denen wir uns beschäftigen, die kennen wir in- und auswendig und wir kennen den Anfang und das Ende. Und im besten Fall ist es dann so, dass man zwischendurch so Momente der Freiheit sich schafft bei einer Improvisation. Aber du warst den Fortgang und das nimmt einfach so viel Angst vor dieser Unberechenbarkeit des eigentlichen Seins.
Ja.
Das finde ich total einen schönen Gedanken und das teile ich mit dir.
Und die Improvisation im Theater spielen ist quasi ein Moment der größten Lust, wenn du mitten drinnen, obwohl du den Text hast, eine super Improvisation machst, dann ist das ja keine Gefahr, quasi das nicht Vorhersehbare, sondern das ist wie ein Musiker, der halt ein bisschen schmissiger, das spielt, was auf die Noten steht.
Jetzt erwartet man sich auch beim Musiker, dass er seine eigene Interpretation hat. Und es gibt ja auch in der Schauspielkunst unzählige Methoden, wie man sich einer Rolle, einer Figur, sich selber, was auch immer nähert. Da ja auch die Frage stellen soll, welche Rolle spielt man? Auch die Frage, das Verhältnis von einem selber, von seinem Ich zu den Rollen. Ihr seid in ganz unterschiedliche Figuren geschlüpft in ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Wie viel von euch ist da immer dabei? Ich kann ja, um das vielleicht nochmal kurz so anzuteasern, es gibt ja diese Wahrhaftigkeit, diesen Realismus, dann sagen die anderen, man muss nicht gestorben sein, um mal leicht spielen zu können, das muss man verfremden. Wie viel haben eure Rollen mit euch zu tun?
Du bist die ausgebildete Schauspielerin, das sagst du als erstes jetzt was.
Also als erstes würde ich mal dazu sagen, dass es wirklich tatsächlich viele, viele Wege gibt, sich Figuren zu nähern und dass es wahnsinnig viele verschiedene Schauspielmethoden gibt, die man alle lernt. Und das ist auch hilfreich, dass man die lernt, wenn man sich auf dem Weg befindet. Für mich ist es so, mein Zugang zu dem Beruf ist, die Methoden sind alle gut, aber man muss, die sind gut, um etwas, um ein Tool zu erlernen. Aber irgendwann, glaube ich, muss man zu dem Punkt kommen, wo man selbst Verantwortung übernehmen kann für die Figuren, die man gestaltet und wo man sie aus sich heraus findet und aus dem, was man beobachtet und was man in sich beobachtet, was man bei den anderen beobachtet. Und dann ist es, für mich hat das Spielen ist fast wie eine Meditation, weil es ein Zustand ist, der so dicht ist, eine so verdichtete Energiearbeit, die in dem Moment genauso passiert, wie es in dem Moment passiert. Und das hat was mit Loslassen zu tun und gleichzeitig einer Form von Kontrolle. Und wenn das gleichzeitig stattfindet und man den Moment in dem Moment sich hingeben kann und zum Werkzeug machen kann für die Geschichte, dann ist das für mich die Magie, die es beim Spielen macht. Und das kann halt kein, das ist ein Mördererlebnis. Und das ist das, was einen so wahnsinnig süchtig macht, auch nach dem Spielzustand oder nach dieser Suche. Weil letztendlich ist es ja immer nur eine Suche. Aber das kann da keine Methode wirklich lernen. Das muss man, entweder versteht man es dann irgendwann und kann es umsetzen für sich oder man tut es halt nicht. So.
Ich erinnere mich
an besser kann man es nicht sagen, glaube ich.
Nein, ich erinnere mich nur dazu an eine Szene, eben wie du jetzt erzählst, wo du die Grimmgild bei uns gespielt hast, bei den Nibelungen. Mhm. Und die Wiederholbarkeit gehört ja trotzdem dazu. Also ja. Die Spannende ist die Frische und die Wiederholbarkeit. Also ich weiß nicht, wie oft du Josef privat damals gespielt hast. Ich glaube, 1000 Mal, 1500 Mal, ich weiß nicht.
Wir sind wieder beim Musikanten, wenn er noch Noten spielt und trotzdem jeden Abend das einlegt, was er hat halt an dem Tag.
Nein, ich find einfach auch noch so lustig, weil es hat ja kein Zuschauer gemerkt, aber die Uschi hat irgendwie gemerkt, dass ein Kollege von ihr auf der Bühne es immer gleich machen will. Und sie hat immer mit einfach nur, weil es plötzlich 10 Zentimeter weiter weg gesessen ist. Oder wurscht, was einfach auch wirklich so eine Spur gelockt und einfach auch immer aus der Reserve gelockt.
Geht dann das nicht ein bisschen am Nerv, oder? Wenn wir alles genau jeden Tag gleich machen will, also ich kenne das ja nur von ganz wenig, ich habe ganz wenig Theater gespielt in meinem Leben, aber wenn so jemand war, dann habe ich allein deswegen einmal aus der Reserve locken wollen, weil mir das wahnsinnig am Nerv gegangen ist.
Ja, es ist so langweilig.
Ich bin fast aggressiv geworden, weil ich mir gedacht habe, der behindert mich eigentlich an meiner Arbeit, weil ich kann nicht mit ihm spielen.
Na, weil ja man will ja nicht in diesen Alltagstrott versinken, ne? Und genau das passiert aber dann, wenn du einen Partner hast, der die Augen verschließt oder der tote Augen hat, weil genau das ist ja, darum verstehe ich auch, dass die das aggressiv macht, weil es ist genau das, vor dem man fliehen will.
Ja.
Und jeden Moment immer besonders machen und immer neu erarbeiten und immer neu einbeißen und jetzt haben wir es verschissen und nein, jetzt hat es super funktioniert und jetzt hat er so. Also ja.
Der behindert dann eigentlich an dem, was man selber denkt, dass die Arbeit ist.
Genau.
Aber das kann man jetzt, was ihr gesagt habt, auch sehr schön aufs Leben umlegen. Also, wenn man einen Partner hat, der die Augen verschließt, behindert er einen.
Absolut, ja.
Also insofern, das Theater eine Metapher? Fragezeichen. Aber ihr habt es gerade auch,
eine Metapher, natürlich, also, das Theater ist ja die kulminierte Form von, also das ist, natürlich ist das Theater eine Metapher vom Leben, sonst hätte es ja gar nicht geben.
Sonst hat es die Leute nicht so interessieren.
Ja. Jetzt interessieren die Leute durchaus auch die Konflikte. Also ich finde, dass Theater immer Konflikt ist. Also selbst in der Komödie sind oft die größten Konflikte. Das muss man jetzt auch gar nicht sonderlich schwer nehmen. Und du hast das jetzt, also wir haben jetzt kurz schon darüber gesprochen, wie das ist mit Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne in einem Ensemble. Josef, du, wenn du auf der Bühne bist, bist du oft oder immer wieder auch als Solokünstler unterwegs, der seine Geschichten erzählt. Du bist eher in Stücken unterwegs, wobei deine Selbstkabarettprogramme, also nicht Selbstkabarett, deine Kabarettprogramme sind ja wirklich.
Vielleicht
Stücke.
Ist Selbstkabarett ist eh vielleicht ein guter Ausdruck.
aber was ist da auch zum Beispiel der Unterschied zwischen Bühne und Film?
Ich glaube, ich kann jetzt nur sagen, weil du gesagt hast, Selbstkabarett, wenn du dann auf der Bühne stehst, ist eigentlich der Partner das Publikum, mit dem du spielst. Und dass das Publikum dann jeden Tag anders ist und anders reagiert und dass eigentlich die Hauptspannung für dich selber an dem Abend ist, wie ist das Publikum? Es gibt ein Publikum, wo es leichter geht, es gibt ein Publikum, wo es nicht so leicht geht. Das ist aber dann auch spannend, wenn man das Programm schon einmal gut kann. Also eigentlich übernimmt dann das Publikum die Rolle des Spielpartners. Ja, sonst Theater kann ich nicht viel sagen. Beim Film ist es so, dass man halt intensiv miteinander, je intensiver miteinander man spielt, je intensiver man sich selber zuhört, je weniger man versucht, vorgefertigte Dinge, die man sich vorgenommen hat oder von denen man glaubt, dass sie notwendig sind in einer Szene, je mehr man das alles fallen lässt, sondern einfach wirklich mit dem anderen spielt, umso mehr vergisst du die Kamera, das ganze Filmteam rundum. Und sehr hilfreich ist auch bei mir, wenn man kurzsichtig ist, dann siehst du ja alle nicht. Also für mich ist das kenne ich von der Bühne nicht so, aber vom Film, das Schöne am Film ist wirklich das Miteinander spielen, das ich anders gar nicht kenne so.
Wie ist für dich der Unterschied zwischen Bühne und Film?
Also für mich ist beim Film, also es geht immer ums Miteinander spielen, das ist klar, und immer um das sich in eine Situation begeben, was Grundvertrauen voraussetzt und die größtmögliche Entspannung, weil wenn man sich fürcht oder wenn man was erfüllen möchte unbedingt, wird es meistens nicht stattfinden. Das heißt für mich als Grundzustand, als Herangehensweise an den Beruf ist, das größte Vertrauen in den Partner zu haben und dann kann man auch am besten miteinander spielen. Und du merkst da sofort, wenn jemand dir offen entgegenkommt, wenn das Tor zur Seele offen ist und man sich gegenseitig, drum sind Schauspieler sind ja auch so touchy, sobald sie sich kennenlernen, greifen sie sich an. Nicht, ich habe sehr viel darüber nachgedacht, weil dann Leute immer sagen, ah ja, ihr seid ja so touchy immer, touchy, touchy und bussi, bussi, ja. Das hat ganz einfach den Grund, weil wir innerhalb von 2 Sekunden, die wir uns vielleicht oft kennenlernen bei einem Projekt, ein Vertrauen aufbauen müssen und uns öffnen müssen, um eine etwaige 20-jährige Beziehung zu spielen oder eine schnelle Verliebtheit herzustellen, die stimmen muss. Und das hat, wir sind alles Angstwesen, und wollen uns wohlfühlen und ankommen. Und drum ist das Wichtigste, was es gibt, Vertrauen und Entspanntheit am Set und zwischen den Leuten. Der größte Hindernisgrund fürs Spielen, sowohl auf der Bühne als auch beim Film, ist die Eitelkeit. Und die Gewinn- oder Gefallsucht finde ich ganz schwierig, weil das die Tore verschließt. Und ansonsten ist für mich der Unterschied, dass eben beim Theater das Publikum einen ganz starken Energiefaktor ausmacht, weil wirklich das Publikum auch, wenn es das Stück spürst, immer, du kommst auf die Bühne und du spürst die Energie des Publikums in der Sekunde. Das ist so eine magische Wechselwirkung, die da stattfindet. Und beim Film ist es das Team, so die auch deinen Schutzraum bieten und bilden. Und das ist so deine ersten Zuschauer und die Energie, die am Set stattfindet, ob die jetzt gestresst ist oder ruhig oder lustig oder was auch immer, diese Energie kann man für die Szene, die man spielt, verwenden.
Ich habe immer, wenn ich Theater gespielt habe, habe ich dieses Proben so anstrengend gefunden, weil für was macht man das? Ja? Und ich habe auch dauernd irgendwie, ich habe nichts gelernt bei den Proben. Ich habe eigentlich meine Figur verloren. Es hat mir überhaupt nicht geholfen. Ja, wirklich. Ich habe mit Theaterproben überhaupt nichts anfangen können. Und das war beim Film so die große Erleichterung, dass du da jeden Tag was fertig haben musst. Du musst jeden Tag 2 Minuten, 3 Minuten oder sogar 5 Minuten fertig haben und du kannst das nur heute machen. Wenn du heute die Szene schlecht machst, du kannst es nie wieder anders machen. Und das wird ewig so sein. Und da ist eine andere Energie.
Anderen, ja.
Wobei es natürlich, und das ist die Kunst wahrscheinlich dann so von Theaterregisseuren, so wie von dir, dass du eine Probe trotzdem so gestaltest, dass diese Stimmung da ist. So wen habe ich nicht gehabt. Ich habe aber nur 4-5 Mal Theater gespielt in meinem Leben, richtig.
Ich finde es ganz lustig. Stark, Julia, wenn ich das nur sage, das finde ich super, was du gesagt hast. Das stimmt total mit diesem Druck auch, den man dahinter hat. Aber am Theater, die Räume machen einen riesigen Unterschied. Weil am Filmset kommst du in eine realistische Situation. Im Theater musst du diese Welt dir erst zusammenbauen und ziehst dir diese Figur anders an. Und hast, also da ist der Fantasieraum ein anderer. Und das, glaube ich, kommt dazu. Und deshalb sind die Proben am Theater, wenn man sie für sich richtig gestaltet, sinnvoll und oft auch erholsam.
Ich finde es insofern lustig, weil ein Kollege, der heuer wieder da spielen wird, der Giuseppe Rizzo, hat gesagt, ich spiele gerne die Vorstellungen, aber ich brauche die gar nicht. Mich interessieren die 6 Wochen Probezeit, weil ich möchte forschen, was ist die Figur. Ich spiele es da nicht gern, aber ich brauche eigentlich die Vorstellungen nicht mehr. Für mich ist der glücklichste Moment ist der Weg bis zur Generalprobe. Ja, und das finde ich ganz spannende.
Damit da nicht jetzt eine totale Theaterfeindlichkeit von mir umkommt. Das Problem, das ich gehabt habe, und damit sind wir wieder bei der Schüchternheit, was du gesagt hast, und bei dem, wie man sich selber durchsetzt, dass die Proben, die ich erlebt habe, und ich habe, wie ich jung war, 4-5 Mal Theater gespielt und nachher nie wieder, aus dem Grund, weil das kein geschützter Raum war, sondern weil mehr oder weniger die Stärkern sie durchgesetzt haben, die sofort was Fertiges anboten haben, die gleich gewusst haben, es war kein Suchen. Ja. Und ich bin da gestanden und habe mir gedacht, ich verliere meine Figur während die Proben. Ich habe sie eigentlich vor die Proben besser gehabt oder war es mehr, als bei den Proben schwimmt mir alles weg. Und da habe ich mir dann gedacht, beim Film, und das ist für Leute wie mich das Attraktive beim Filmen, wenn beim Filmen wer kraftvoll sein wird oder laut, der verliert. Der verliert.
Ja, wobei der wirkt dann so
falsch.
Wobei ich finde es total mit.
Dort kann man das nicht machen.
Außer das Gefühl ist ganz echt.
Ja, ja.
Und auch dann muss man es ganz, ganz vorsichtig nur darf man es einsetzen, das stimmt. Aber es ist richtig so, was du sagst, Schauspieler tendieren ja dazu, nicht unbedingt die sozialsten Wesen zu sein. Das ist ja leider so. Es ist schon ein recht egoistischer Beruf. Und da ist man oft allein auf weiter Flur, wenn man versucht, miteinander eine Geschichte zu erzählen. Das ist nicht so selbstverständlich, wie ich bemerke, leider.
Wobei ist mir, so. Mir auch nochmal ein schöner Satz vom Gregor Seeberg einfällt bei einer Probe, wo die Regieanweisung Deutschland, dass du sagst, mit suchen und wenn wer laut sein will, verliert er eh schon. Da stand, er schreit und der Gregor hat gesagt, das schau ich mir an, dass ich nicht leise schreien kann. Und das ist ein schöner Kalenderzettel für mich geworden.
Ja.
Ja. Vielleicht nur ganz kurz, weil ihr ja auch in Geschichten manchmal was dazu bauen müsst, Josef, zu deinem Weg, wie du mit Geschichten umgehst, komme ich nachher noch schnell, aber weißt du, kennst du das lauteste dir, Josef?
Überhaupt.
Ja?
Ja, vielleicht, aber ich weiß nicht.
Nein, ich erwähne es deshalb, ist der Pistolenkrebs, der ist 5 cm lang, hat 220 Dezibel, einen Knall als Waffe. Und mir fällt es deshalb ein, weil wie die Uschi getroffen hat zu den Dreharbeiten von Wischen ist Macht,
gemacht, ja.
Hat sie gesagt, sie hat für ihre Rollen einfach eine Farbe dazugegeben, dass die eine manische, glaube ich, Tierkennerin ist und immer irgendwelche Details einbaut, die mit dieser Frau jetzt einmal alles zu tun haben, nicht, aber nicht vordergründig.
Weil sie sich so gern ablenken lässt, weil ihr Leben so schlecht ist.
Bereicherst du deine Rollen sehr gerne mit solchen, auch die Drehbücher mir sehr gerne mit solchen Farben?
Ja, das ist immer eine Frage vom Ausgangspunkt. Ne? Wenn die Geschichte, so wie sie geschrieben ist, 100%ig stimmt, dann kann man sie vertrauensvoll hineinbegeben und in ihr schwimmen. Wenn die Geschichte, wenn man merkt, da fehlen nur Sachen oder wenn das, das kann ich auch so schlecht beschreiben, das passiert halt, ne? Wenn man über Figuren nachdenkt, spürt man, ist die rund, stimmt die schon oder fehlt ihr noch was? Und wenn man merkt, es fehlt noch was oder man ist noch nicht auf Du und Du mit ihr, dann muss man sie auf die Suche begeben. Und ja, ich bin Gott sei Dank mittlerweile erfahren genug, dass ich mir das einfordern traue. So. Das ist für mich als grundschüchterner Mensch immer schwierig gewesen, weil das ja behauptet, dass ich was will oder dass ich sagen muss, dass ich mit was unzufrieden bin, was ja dem Gegenüber ein schlechtes Gefühl geben könnte, wo ich mir ganz schwer tue damit. Aber mittlerweile weiß ich, dass das Teil meiner Arbeit ist und dass ich selber die Verantwortung nur übernehmen kann und mich dann nicht. Oder ich lasse es, oder ich mach's, lasse halt den anderen über, dann darf ich mich halt nicht beschweren. Aber es funktioniert eher so nach dem Prinzip, ich darf mit mir dann besser sein, wenn es nicht funktioniert, wenn ich was dafür da habe. So.
Ist das auch der Grund, warum du angefangen hast, Drehbücher zu schreiben? Deine Stücke sowieso selber, aber.
Ich bin überhaupt nur Schauspieler deswegen, weil ich was geschrieben habe, was mich dann spielen haben lassen. Weil das war eben Indien. Das haben da der Alfred Dorf und ich geschrieben miteinander und auf der Bühne gespielt. Und dann ist plötzlich der Paul Harter gekommen, ein junger Regisseur, und hat gesagt, er würde es verfilmen. Und plötzlich waren wir Schauspieler. Oder zumindest ich, der Freddy war vorher auch schon Schauspieler. Und jetzt ist so, wenn ich eine Rolle spiele, was ja ganz selten vorkommt, mache ja mein Kabarett nochmal, dann habe ich entweder geschrieben am Drehbuch mit oder das Drehbuch geschrieben, oder ich habe mir die Rollen deswegen ausgesucht, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass ganz was Spezielles in dieser Figur mit mir zu tun hat, dann spüle ich. Sonst spüle ich ja nicht. Und das ist aber auch schlecht, weil wenn man Rollen angeboten kriegt, mit denen man im ersten Moment nichts verbindet, dann wird ein richtig guter Schauspieler, wird sich damit auseinandersetzen und wird was entdecken und was erfinden und wird quasi eine künstlerische Leistung erbringen, sich diese Rolle zuzuholen. Ja? Und das habe ich nie messen, darum kann ich es auch nicht.
Gibt es etwas, was Sie beide ablehnen würdet?
Sehr viel, glaube ich. Oder Künstler, was, du meinst was, so Rollen oder ja, künstlerisch?
Genau. Ja. Ach so, ich wollte gerade sagen.
Naja. wir bleiben noch bei den Rollen. wo ist für euch eine Grenze? Was, also ist es Interesse? Ist es, dass man, wie du sagst, ich finde keinen Zugang dazu? Gibt es also, Kriterien oder ist es aus dem Bauchhaus?
Es gibt den schönen Satz von Robert Mitchum. Der hat überhaupt gute Zitate. Der war echt eine coole Socke, ja. Und der hat einmal zu einem Regisseur gesagt, if you want my time, pay me. If you want my interest, interest me. Und, nachdem ich mein Geld eben in Kabarett verdiene und dort eigentlich die Sachen machen kann, die mich interessieren, ist es jenseits vom Kabarett so, dass wirklich beinhart bei mir ist, wenn mir ein Projekt nicht interessiert, ist es für mich eine Quälerei. Weil ein Drehtag dauert 12 Stunden und du drehst dann eine ganz schöne Zeit und du hackelst den ganzen Tag. Und wenn mich das dann nicht wirklich interessiert, wenn es nur ums Geldverdienen gegangen, dann, Entschuldigung, dann ziehe ich doch lieber, spüre doch lieber in Amstetten, in Möck und sonst irgendwo mein Kabarettprogramm und verdiene mir dort mein Geld.
Ich bin keine Kabarettistin.
Entschuldigung. So was denkt man.
Also bei mir ist es insofern ein bisschen anders, weil ich natürlich schon auch davon abhängig bin, was ich angeboten kriege. Und die Leute glauben ja immer, dass man in Österreich, wenn man sich ein bisschen einen Namen erarbeitet hat, 1 Million Angebote kriegt und sich aus den Perlen der Perlen was aussuchen kann. So ist es ja leider nicht. Dazu ist das Land zu klein. Dazu ist es auch so, dass man manchmal schon auch das Gefühl hat, dass man, wenn man vielleicht dann eine Frau ist, die eh schon recht bekannt ist, dann dauert das, also es funktioniert immer so nach Wellen. Es gibt so Wellen, da bist du gerade, da will gerade jeder mit dir arbeiten, dann gibt's eine Welle, da will keiner mit dir arbeiten, dann kommt wieder eine Welle, da fängt's wieder ein bisschen an. Also das ist halt so ständig in Bewegung. Und insofern, was wollte jetzt, ich habe jetzt den Faden verloren selber, weil ich über zwei Sachen gleichzeitig nachgedacht habe, das ist nie gut. Weil eigentlich war die Frage ja, wie ich die Rollen auswähle, ja. Und da kann ich nur sagen, wenn ich das Buch lese, muss irgendwas klingeln. Das ist so wie, das Instrument schlagt an, ja. Das kann man nicht beschreiben, da macht halt irgendwas das Interesse. So ist es.
Eigentlich ist es.
Es ist das Interesse.
Genau.
Ist da was, was mich lockt oder was mich so catcht? Und das kennen oft, das ist jetzt gar nicht so, dass das Buch das beste Buch der Welt ist, weil das ist leider wirklich so, dass ich mir das nicht aussuchen kann, immer so. Und da geht's wirklich um die Figuren. Also mir geht's um die Figuren, ob ich in der Figur was lernen kann, was mich weiterbringt in mir und im Außen und im Innen und wo ich was gestalten kann, was mich reizt. So, weil du Vision ist Macht angesprochen hast, das hat mir wahnsinnigen Spaß bereitet. Ich habe das so gern gearbeitet. Das ist natürlich jetzt nach den Zahlen ein Misserfolg. Mit Misserfolgen ist es immer so, dass die Leute, wenn es nicht sofort ein Erfolg wird, fürchten sie gleich alle und tun nicht weiter dran arbeiten, weil sie sich genieren oder ich weiß es nicht oder weil es nicht auszahlt. Und für mich ist es immer so schade, weil ich denke mir, man kennt halt ja solche Dinge, in die man, weil es war für mich eine große Überwindung. Ich habe noch nie Comedy gemacht, ja. Das hat mir aber wahnsinnig taugt und ich liebe diese Figur, die ich da entwickelt habe. Wirklich, um die ist mir total laut. Aber es wird dann leider nicht hergenommen und geschaut, wo sind die Fehler, wo kann man die Schrauben anziehen, wo kann man sie verbessern, wie kann man das und das. So. Und das finde ich ein bisschen schade. Andererseits kann ich es verstehen, weil halt in unserem Business Zeit Geld ist und viele Menschen die Geduld verloren haben, weiterzuentwickeln.
Es ist, glaube ich, derselbe Ökonomisierungs-, ist das richtig so?
Ja,
Ökonomisierungsprozess, der überall ist, ja. Dass halt in allen Bereichen unseres Systems man versucht, mit noch weniger Geld,
bessere Ergebnisse zu erzielen.
Besser gar nicht, sondern eher so Ergebnisse zu erzielen, dass alle zufrieden sind.
Ja,
genau. Wo sich keiner aufregt. Das betrifft das Fernsehen und das betrifft das Fleisch, das wir essen und das Brot, das wir in die Bäckereien kriegen. Es geht darum, mit immer weniger Geld halbwegs so, ja, Industrie halt. Industrie habe ich heute im Radio gehört. Sehr kluger Satz. Industrie heißt immer, dass man auf großer Ebene letztendlich minderwertige Produkte erzeugt. Das ist das Handwerk, wäre das andere. Aber wir sind Handwerker.
Ich finde das ja, das will ich jetzt dann auch gar nicht vertiefen, aber ich habe das auch sehr lustig gefunden, weil du gesagt hast, ich bin ja kein Kabarettist. Ich finde es sehr lustig, wie man auch zum Beispiel auch mit Beliebtheit umgeht. Du bist eine, auch für Vision Macht mit der Romy ausgezeichnet worden, auch einen Beliebtheitspreis. Der Josef, wenn ich ja, das richtig mitgekriegt habe, in Erinnerung habe, hat die Romy mal abgelehnt, weil er...
Nein, abgelehnt habe ich es nie. Das ist bei der Romy ist so, dass du gefragt wirst vorher, du, wenn wir die nominieren, darfst du das eh nehmen, weil es natürlich keiner will, dass man es dann ablehnt, offen. Das wollen sie natürlich nicht, also fragen sie vorher. Und ich habe gesagt, nein, und das ist eigentlich nur... Der Grund ist eigentlich eine Anekdote, die mir der Schauspieler Hans Brenner einmal erzählt hat. Der war bei den Volksschauspielen in Telfs, hat der immer gespielt. Hans Brenner ist ein Begriff, das ist ein bayerischer, eigentlich ein Tiroler, aber ein bayerischer Schauspieler, der war großartig, ja. Und bei dem bin ich gesessen, eine ganze Nacht, und dann hat er erzählt, wie er mit Gwaltinger gedreht hat, Alpensaga. Und da waren Dreharbeiten im Mühlviertel, und da sind sie aufgekommen, ganz in der Früh, Und dann lang ist nichts passiert, weil der Regisseur hat eine lange Schiene bis zum Horizont gelegt. Ne? Und der Gwaltinger hat gesehen, ich muss den ganzen Text auswendig kennen, und da hat er einfach einmal Sligowitz getrunken, damit es besser funktioniert. Und im Zuge dieses langen Abends, wo es dann, glaube ich, nicht mehr Draht haben, hat er ihm irgendwann gesagt, der Brenner Hans war damals jung, hat er ihm gesagt, Hans, du bist ein super Schauspieler, aber wenn du ein Publikumsliebling bist, wenn du ein Publikumsliebling wirst, dann bist du ein Arschloch.
Gut, deswegen hast du.
Und ich hab halt so ein, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich hab so ein, Gwaltinger ist für mich halt sowas wie, ja, so ein Überstern. Und wir orientieren uns ja in allen unseren Berufen immer nach bestimmten Dingen. Und deswegen war für mich irgendwie klar, eigentlich von Anfang an, es ist mir wurscht, wie viele Leute drinnen sitzen. Es ist ja auch Selbstschutz. Wenn du als Kabarettist anfängst und es sind nur 13 Leute da und ab 13 kann man im Kabarett nie mehr spielen. Ich habe mir das irgendwie so angewöhnt, dass ich sage, mich interessiert das nicht. Aus Selbstschutzgründen. So, glaube ich, muss man es beschreiben.
Schön. Ich versuche Überleitung, weil ich möchte nach einem Lied, das wir von dir, Josef, dann hören werden, also eingespielt hören werden, nur eine Frage stellen zu den Rollen. Es gibt, wir haben ja gesagt, es gibt verschiedenste Methoden, und nachher wollen wir kurz ein bisschen, also interessiert es mich trotzdem, was diese uns verrückende Zeit jetzt irgendwie auch ein bisschen auch mit unserem Beruf macht und auch welche Rollen wir jetzt da haben. Aber der Versuch einer Überleitung, Commedia dell'arte ist eine ganz große Theaterform, wo man ständig mit Masken spielt. Habt ihr schon mal mit Masken gespielt?
Ja.
Nein, ich spüre kaum Theater, und bei den 3 Stücke oder 4, die ich gespielt habe, waren keine Masken.
Wie geht's euch jetzt, wenn ihr Menschen mit Maske seht?
Ja, man denkt ja nicht nur an die Masken, man denkt halt allgemein, was das für seltsame Zeiten sind. Das sieht man ja im Gesamtzusammenhang. Ich mache bei mir die Beobachtung, dass ich in manchen Situationen eigentlich ganz super finde, dass ich eine Maske aufhab. Und man ist anonymer. Andererseits ist es zum Beispiel klarerweise so, dass man die Leute viel weniger einschätzen kann. Das ist nicht angenehm. Wenn man auch die Freundlichkeiten oft übersieht, es sind, ja, man hat aber Ausrede, wenn man wen nicht sofort erkennt.
Ja, schön. Ich habe einen.
Wie geht's dir mit Masken?
Mir geht's mit Masken, dass ich bei mir selber merke, dass ich manche Leute sofort erkenne und andere überhaupt nicht, obwohl ich es auch gut kenne. Und dass ich mir Gedanken drüber mache, woran das liegt. Dass manche Leute mehr hinter den Masken verschwinden und andere weniger. Und grundsätzlich nervt es mich extrem, weil ich sehr gern Lippenstift trage. Und das macht so sinnlos, die Maske. Andererseits, manchmal habe ich auch, empfinde ich es auch als Vorteil, ein bisschen mehr Anonymität zu erleben. So. Also es ist, aber grundsätzlich finde ich diese ganze Corona-Zeit extrem anstrengend.
Wir werden nach diesem Lied nur mal ganz kurz drüber reden. Ich habe einen Lieblingssong von dir, Josef, ausgewählt, den ich gern spielen will.
Ein Lieblingssong vielleicht von dir, aber Songs, also Lieder von mir, sind nicht meine Lieblingslieder.
Ja, aber ich mag ihn sehr. Ja, das kann schon sein. Ein Lieblingslied von mir, schön, das du geschrieben hast. Ja, und der für mich, also dieses Lied passt jetzt einfach vielfältig da einer aus dem Programm Privat, 1994, glaube ich, hast du das geschrieben, das Topfpflanzenlied.
Ein Nachkriegslied, kann man sagen.
Topfpflanzen, bitte geht spazieren.
Unbeweglich, totgegossen, ohne Eigeninitiative, saftig, fett und leer, vom Stängel bis zum Zwiefel. Süchtig nach Substral. Natur zweiter Hand. Hochgezüchtet und bestellbar bei jedem Blumenversand. Topfpflanzen, hey, warum seid so Topfpflanzen? unser Hirn. Burschen, ihr müsst euch jetzt ändern. Und Pflanzen bitte Geld spazieren. Und Pflanzen bitte Geld spazieren. Kennt keine Sonne, kennt keinen Regen. Ihr kennt überhaupt kein Wetter. Lasst euch hegen, lasst euch pflegen. Und immer fetter werden die Blätter. Eure Wurzeln schauen nie weiter als bis zum Rand von Blumenkipstel. Zu Weihnachten werdet ihr gossen und vor der Tür frieren die Misteln. Dopfpflanzen, hey, ihr müsst um dran, Dopfpflanzen, tut euch spüren, Burschen, so werdet ihr nicht alt werden. Dopfpflanzen, bitte, geht spazieren, Dopfpflanzen, bitte, geht spazieren. Dumpf und zufrieden sitzt ihr drinnen. Im zentral geheizten Zimmer. Und da jede Frühlingsblume ist für euch ein Spinner. In der dritten Welt die Kaktusmärsen euren Reichtum bürsen. Jedes Arschloch tut es grüßen. Hauptsache, ich tue dich gießen. Dopfpflanzen, hey, immer im Zimmer. Dopfpflanzen, ihr tut sie hirn. Burschen draußen ist so leibend. Dopfpflanzen, bitte, geht spazieren. Dopfpflanzen, bitte, geht spazieren.
Natürlich hätten wir jetzt alle Lust, dieses Lied weiterzuhören. Ich lade ein, das einfach alleine noch zu machen. Wir springen in diesen Podcast, aber jetzt in die letzte Strophe hinein.
Nur alter Philodendron, von dem die anderen Song erspinnt, träumt manchmal von Sonne und Wind, und dass der Ring an ihm oben rinnt, und möchte warnen wie ein kleines Kind. Und wenn die anderen sagen, er spinnt, dann sagt er, ihr seid blind, und träumt von einem Schmetterling, auf den sie leider gar nichts rein. Und er nimmt sein Topf und den Arm, rennt aus in die freie Natur, und stellt sie, und er scheißt die Kuh. Kein Stress und keine Termine, außer ein mit einer Biene, weil auf einmal Violas Zeit ist. Wenn der Sommer nicht mehr weit
ist. Spazieren gehen, jetzt ein großes Thema, oft die einzige Chance, dass man rausgeht, wobei das jetzt meine dringende Frage an euch und an dich, Josef. Ihr habt erst einmal kurz geredet von Eindrücken von außen aufnehmen. Dieser Philodendron, der außen rennt und sie unter eine Scheiße die Kur stellt. Was sind für die Scheiße die Kur? Also wie nimmst du jetzt Eindrücke auf? Was ist Dünger für die? Was bewegt die?
In der Zeit jetzt, wo man so wenig unter Leid kommt, ist, wo ich auch gleich aber sagen muss, das ist teilweise für mich eine Erleichterung, weil ich nicht der große Gesellschaftslöwe bin. Also mir führen nicht die großen Gesellschaften, wo man so mehr Leid sind, das ist ja nicht so meins. Aber so, dass man zusammensitzen kann in kleinen Runden und so, das geht mir schon sehr ab. Und wenn ich genau überlege, wie ich bin ja überhaupt nicht depressiv gewesen die letzten 1,5 Jahre. Und der einzige Grund ist der, dass ich irgendwie das benutzt habe, um mich zu konzentrieren auf ein paar Sachen, die ich unbedingt machen wollte. Das war eben großteils was zu schreiben. Und dass ich versucht habe, quasi mit der Situation, die mich zwingt dazu, nicht zu viel Leute zu treffen, dass ich die benutzt habe, um vielleicht eine Konzentration beim Schreiben zu erreichen, die ich sonst nicht gehabt hätte. Also ich habe halt irgendwie versucht, das Beste draus zu machen. Also, oder ich habe auch bestimmte Bücher gelesen, die ich vielleicht nie geschafft hätte, wenn das eine andere Zeit gewesen war. Das war mein Dünger in den letzten 1,5 Jahren.
Was nimmst, also Gingen dir Inputs ab, Uschi, oder also auch für deine Arbeit?
Ja, mir geht es total. Ich bin ein sehr haptischer Mensch und bin abhängig davon, Zuneigung auch körperlich zu zeigen. Und mir geht es wahnsinnig ab, dass ich meine Freundinnen nicht umarmen kann oder dass ich meine Familienmitglieder nicht selbstständig busseln kann, wenn sie kommen. Dass ich nicht mit meinen Nichten kuscheln kann. Mit meiner Mama und meiner Schwiegermama wohne ich in einem Haushalt. Deshalb ist es da okay, also das, weil wir wohnen ja zusammen, aber mir fällt es schon sehr, so selbstverständliche, alltägliche Zärtlichkeiten. Und ja, mir gehen meine Freunde ab, ich möchte gern mit jemandem mit zusammensetzen und essen und trinken, ich möchte gern essen gehen. Ich tue zwar meine Kochskills irrsinnig verbessern jetzt, aber ich würde so wahnsinnig gerne mal wieder irgendwo essen gehen und wo zusammensitzen in Ruhe und plaudern. Ich habe das Gefühl, ich verlerne richtig das Reden, weil die Kommunikation so nachlässt. Und ich bin ich tue zwar telefonieren, aber ich bin nicht jetzt der große Telefonierer. Ich brauche Augen, um reden zu können. Und das Skypen empfinde ich als extrem anstrengend, wenn dann ständig die Verbindung abbricht. Und das ist auch nicht dasselbe für mich. Das ist für mich kein Ersatz. Das macht mich eher traurig. Und ja, also mir fehlen einfach die Menschen.
Ich habe probiert, mit Leuten zu treffen, so per Skype, und ich bin drauf gekommen, dass ich da viel mehr trinke wie sonst, ja, damit ich mir das lustig mache. Dann habe ich wieder aufgehört mit Skypen.
Ja.
Es ist ja auch so eine Frage. Du sagst, Josef, du hast weiterarbeiten können, Uschi, weil du geschrieben hast. Uschi, du drehst zumindest hin und wieder, nachdem es hier auch wieder klare Regeln gibt und das auch durchaus abgetrennte Räume sind und das da irgendwie machbar ist. Wir in der Kunst kriegen jetzt vielleicht damit, was Bedeutung und manchmal auch Bedeutungslosigkeit bedeutet für einzelne Leute, also wie es Arbeitslosen sonst vielleicht überhaupt geht, die in der Depression fallen, weil sie sich einfach plötzlich nicht mehr gebraucht fühlen. Wir haben bei uns jetzt oft das Thema auch gehabt, wie relevant sind wir, ist Kunst, Kultur, System relevant. Welche Rollen spüren wir gerade als Künstler?
Jetzt gerade?
Ja. Oder was wird unsere Rolle weiter sein? Also wir sind ja manchmal Lautsprecher, wir sind manchmal macht man ganz, schlagen wir uns auf die Brust und sagen, wir sind total wichtig und können trotzdem nicht spielen. Du hast zum Beispiel, Josef, deine Streaming-Plattform auch gemacht, wo du deine eigenen Filme auch mit präsentiert hast, was für mich auch so eine Demokratisierung, also ist, ich fand das total demokratisch, einen demokratischen Moment, dass du sagst, das stelle ich einfach zur Verfügung. Ja? Aber wo finden wir unser, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir ein bisschen unsere Rollen verloren haben in der Gesellschaft.
Jetzt durch Corona oder generell?
Vielleicht wird es jetzt deutlicher, weil ich habe auch ein paar Mal gesagt, ich habe im Sommertheater manchmal das Gefühl gehabt, wir haben mehr darüber geredet, wer da war, als was wir gespielt haben. Also die Society-Berichterstattung war wichtiger als das Feuilleton. Ja. Dadurch waren wir nicht systemrelevant, sondern haben wir sich das vielleicht auch selber schon vorher gemacht. Aber das ist vielleicht auch ein Selbstschutz, den ich mir da aufbaue. Wie du sagst, ich kann auch vor 13 Leuten spielen. Aber wie geht's euch damit?
Mein Eindruck im Lichte dessen, dass der Kinofilm vielleicht auf dem absteigenden Ast gerade ist, jetzt kommen die großen Serien, dann wird wieder was anderes kommen. Weltweit werden vorwiegend Actionstreifen draht, überhaupt nichts mehr zwischen Menschen und so. Also in all diesem Umbruch, ja, habe ich das Gefühl, komischerweise das optimistische Gefühl, dass das Einzige, was nie abkommen wird und was immer wieder Leute interessieren wird, ist, dass man sie in einen Raum versammelt und da sind Leute auf der Bühne, die schwitzen, die schreien, die flüstern, die sind im selben Raum wie ich und spielen mir was vor. Ich glaube, dass das so, weiß ich nicht, so irgendwas in die Leute berührt oder dass das dass der Mensch das braucht, dass das nie weggehen wird. Das ist einfach nicht zum Umbringen. Und das wird immer sein, glaube ich.
Ich glaube auch, dass das Bedürfnis, Geschichten erzählt zu bekommen, das Urbedürfnis, des Menschen. Und wenn man dann erwachsen wird, merkt man, dass man über diese Geschichten, die einem andere Menschen erzählen, mit Schweiß und Anstrengung und Blut oder mit was auch immer, dass einem die Möglichkeit zur Selbstreflexion geben. Also für mich ist der Begriff Kunst oder die Kunst an und für sich bedeutet für mich eine Hilfe zur Selbstreflexion, wenn ich sie konsumiere, auch wenn ich sie mache, aber eigentlich eher, wenn ich sie konsumiere. Und ich glaube, dass das bei vielen Menschen viel wichtiger ist, als man glaubt. Ich finde eher das Problem jetzt durch diese Corona-Geschichte, man hat so das Gefühl, dass die Künstler wie, oder ich selber, mir geht's selber so, ich bin so matt und so erschöpft von diesem letzten Jahr. Bei mir kommen auch ein paar private Schwierigkeiten dazu, die es nicht leichter machen, gerade die Zeit. Insofern, ich habe so das Gefühl, dass das politische Gefäß noch nicht verstanden hat, wie wichtig und dass es eine Grundnahrung ist für die Bevölkerung, Kunst und Kultur zu genießen und sich über sie weiterzuentwickeln. Oder wenn es nur ist, dass man sie trifft oder schön anzieht. Das ist einfach was, wenn es nur das besondere Erlebnis ist, dass man am Abend mit Freunden ins Theater geht und sie dafür schön herrichtet und die Besonderheit dieses Abends zelebriert. Ja. Man muss noch nicht einmal selber irgendwie für sich Schritte weitergehen. Aber ich glaube, dieses Grundbedürfnis, Geschichten erzählt zu bekommen, verstehen die Leute und haben eine große Sehnsucht danach. Die Politik versteht es nicht. Und ich finde es wirklich erstaunlich, dass ich glaube, bei der 10. Verkündung zum Lockdown oder bei der 20. weiß ich nicht, hat unser Bundeskanzler das erste Mal das Wort Kultur in den Mund genommen. Und das ist für eine Kulturnation wie Österreich ein Armutszeugnis und eine ganz klare Ansage an die Kultur. Und dass man sich so wenig dagegen wehrt, hat, glaube ich, den Grund, dass wir alle so erschlagen sind und so mundtot gemacht irgendwie, weil wir unsere Bühnen verloren haben. Und in einem moralischen Dilemma uns befinden, weil sehr oft es ja so ist, dass auch wenn man am Theater oft das Gefühl hat, wenn man in einem Probenprozess ist, dass Schauspieler jetzt nicht die sozialsten Wesen sind im Umgang miteinander, haben sie ja doch eine starke soziale Verantwortung, eine sozialkritische und gesellschaftskritische Verantwortung. Und das Dilemma heißt, wir gehen halt nicht demonstrieren, weil es im Moment halt nicht gut ist, demonstrieren zu gehen, wo man versuchen muss, den anderen zu schützen. Das ist ja das Teuflische an dieser Krankheit, dass sie einen so zwingt in die Isolation. Und ich habe das Gefühl, das ist genau das, was den Künstlern gerade so die Nahrung, auch den Antrieb wegnimmt. So geht's mindestens mir. Also ich kann mich nicht, ich finde es gut, dass Leute demonstrieren gehen, wenn sie die Abstandsregeln und die Maskenregeln einhalten. Finde ich grundsätzlich, dass es wichtig ist, in einem Land eine Redefreiheit zu demonstrieren auch, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde das, was jetzt gerade passiert, schwierig, weil man schon bewusst mit anderen Haltungen sich solidarisiert, indem man vermeintlich für Freiheit kämpft und dann aber, also es ist ganz eine eigene Stimmung jetzt gerade und ich könnte nicht demonstrieren gehen. So, ich könnte das mit mir jetzt gerade nicht vereinen, weil ich das Gefühl habe, jetzt ist gerade die Zeit, wo man sich zurückziehen muss, um die anderen zu schützen. Aber ja, war das jetzt zu kompliziert?
Glaube ich nicht, aber ich versuche den Optimismus mitzunehmen, den der Josef gehabt hat, weil ich das auch glaube, dass Leute immer singen wollen, dass Leute immer spielen wollen und dass andere Leute immer Geschichten erzählt kriegen wollen. Davon bin ich auch ziemlich überzeugt. Und was bei dir jetzt auch mitschwingt, ist, dass du sagst, wir haben auch eine Verantwortung und da würde ich jetzt in die Schlussfrage gehen, weil man manchmal ja so viel auch manchmal von euch vielleicht auch erwartet. Gleichzeitig hast du die Verantwortung angesprochen, ihr plakatiert das nicht laut, ihr macht beide keine Werbung und habt trotzdem für, einen, für euch schon. Aber naja, ihr habt aber auch Patronanzen übernommen, also kaum keine kommerzielle Werbung, aber dann doch Patronanzen. Es gibt immer wieder ein soziales Engagement, man ist Botschafterin für Gewalt gegen Frauen. Was wollt ihr bewegen?
Für Gewalt gegen Frauen?
Ja.
Stopp Gewalt an Frauen, danke.
Eindeutig.
Ja, danke. Entschuldige. Du bist immer ein guter Zuhörer. Danke. Gibt es irgendwas, was so ein Wunsch war, dass ihr ein erster Domino-Star seid, immer wieder ein kleiner, großer, was man bewegen will?
Also ich möchte gerne den Leuten Angst nehmen. So, die Angst, sie zu präsentieren, wie sie sind oder so zu sein, wie sie sind. Fangt damit an, mit der die Angst verlieren, auf die Tanzfläche zu gehen als Erste. Ich weiß nicht, einfach nicht so viel Angst zu haben im Alltag. Einfach zu dem zu stehen, wie man ist. Und was ich noch natürlich ganz fantastisch finden würde, ist, wenn man die Sensoren wieder schärft für ein respektvolleres Gegenüber und Miteinander. Weil ich glaube, dass ganz viel, für uns ist es so selbstverständlich, in einer Reflexion uns zu befinden und uns zu versuchen, in andere reinzuversetzen. Und irgendwann bin ich draufgekommen, weil das ja für mich so selbstverständlich ist, weil das mit meiner Figurenarbeit zu tun hat, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube, dass es uns allen immer wieder mal gut tut, aus der eigenen Haut rauszuschlüpfen und kurz zu versuchen, wie geht's gerade dem anderen, weil es macht so viel leichter, Schritte aufeinander zuzugehen und das Verständnis zu erhöhen für Situationen, in denen sich der andere gerade befindet. Das fände ich schön, wenn das wieder stärker sein könnte.
Der Dominostein, den du gesagt hast, geht mir nicht aus dem Kopf, weil das beschreibt eigentlich die Rolle von so einzelnen Künstlerinnen und Künstlern, dass man nicht vielleicht ist die Überlegung, wie viel man selber bewirkt, eben ganz falsch, sondern wenn man sich eher überlegt, was die Kunst insgesamt so bewirkt, dann muss man sagen, die Bilanz ist eigentlich nicht schlecht. Wenn ich mir die Theaterstücke anschaue oder die Romane, die im 19. Jahrhundert geschrieben worden sind und die damals vor Gericht gelandet sind, weil sie vollkommen für die Gesellschaft anstößige und in den Augen der Mehrheitsgesellschaft vollkommen falsche Meinungen vertreten haben, das ist 100 Jahre später Common Sense. Das heißt, wir kennen uns schon ein bisschen als Labor fühlen, wo die Ideen der Zukunft ausprobiert werden.
Sehr salbungsvoll. Ein Labor, wo man die Zukunft ausprobieren kann und nicht, wo man es entwickelt. Das finde ich sehr schön. Insofern ist es gar nicht so salbungsvoll, weil man es ja ausprobiert. Wir haben ein Lied von dir, Josef, gehört. Wir werden mit einem Lied von der Uschi und dem Ernst Molden diese Zeit ausklingen lassen. Liebe Uschi, lieber Josef, danke, dass ich mit euch reden habe dürfen. Schön, dass wir weiterreden werden und miteinander weiter zu tun haben. Uschi, spontan ein Lied aus der Wildnis. Also Wildnis ist ja super, weil manchmal müssen wir vielleicht eine Spur wüder sein wieder. Das wir spielen sollen.
Das Waldlied.
Danke euch beiden.
Danke dir.
Danke.
Die Bäume haben nur die Augen zu, ein Schlangenwort im Laub. Der Haut ist aus Kupfer, ne Stimme ist aus Stahl. Für die Nacht sind wir zu schwindlig, für den Tag sind wir zu arg, fürs Leben zu empfindlich, fürs Sterben viel zu stark. Ich hab halt wen getroffen, hab ihm geschaut in die Augen. Sag dir, kennst du die Fledermäß, was unser Seil aussah? So wie um mein Hitten, dann nur die Nacht fällt der Fliehen. Bleibst du allerweil hinter mir, wird keiner diese Gier. Aber im Wald, im Wald geht's ja sehr aus für uns. Im Wald wart unser Haus auf. Erdboden hat jetzt gesoffen, der Erdboden löst sich auf. Der Erdboden ist jetzt offen, geh ich zu ihm, er wart schon drauf. zweimal um den Holzfuß geht, durchs Finstere um den See. Nu is ja erst der Regen, nu is ja nicht der Schnee. Nimm zwölf von meine Schau, nimm zwölf von meine Suhren, nimm zwölf von meine Lieder, die waren nicht geschworen. Dann singst du uns an auf Feier, dann hast's friss oder stirb. Für spünsamer zu ernsthaft, für ein Wickel viel zu lieb. Aber im Wald geht's es ja aus für uns. Im Wald wart unser Haus auf uns. Es redet über Geld, über ein Netz und andere Sachen. Die Bäume haben jetzt die Augen aufgemacht. Erst das nicht, wir's lachen.